Liebe Schwestern und Brüder, wir Schwaben sind ja ein Volk der Dichter und Denker. Der Erfinder, die Mehrzahl von uns gehört mehr zu den Dichtern und Denkern, aber wir haben auch Erfinder. Ich war jahrelang mit großer Freude in Schondorf, da sind wir alle stolz gewesen auf den Gottlieb Daimler. Jetzt wohne ich in Ulm, da sind wir stolz auf den Schneider von Ulm, der 100 Jahre vor Otto von Lilienthal das Fliegen erfunden hat. Und zu diesen großen Erfindern gehört der von vielen vergessene Christian Friedrich Spittler. 1782 in Wimsheim geboren, im hinteren Leonberger Amt. Er hat in seinem Leben über 50 Einrichtungen der Bibelverbreitung, der Weltmission, der Diakonie, der Sozialarbeit erfunden. Er hat die ersten Inspektoren an diese Häuser geholt. Er hat die Finanzierung gesichert in einer Zeit, als der Staat noch keinen Pfennig für Kinderkrankenhäuser oder Sozialarbeit gegeben hat. Er hat es hauptsächlich von Württemberg geholt, von den armen Leuten aus Württemberg, kleine Opfergaben, und hat in dem Dreieck Elsass, Schweiz, Deutsche Schweiz, Baden, Württemberg bis hinein nach Bayern ein europäisches Zentrum der Diakonie, der Weltmission geschaffen, auf das wir heute bloß noch stolz sein können und Gott danken können. Aber der erste Schritt wird uns führen nach Basel. Hier ein Blick von der Basler Brücke an das Rheinknie, oben ist das schöne Basler Münster. Basel lag damals und liegt bis heute an einem interessanten Punkt. Sie wissen, dass Basel wahrscheinlich neben Hamburg heute die entkirchlichste Stadt ist. Man rechnet damit, dass in Basel heute 50% Heiden sind. Basel hat immer eine interessante Position gehabt. Anfang des letzten Jahrhunderts war Basel ein Kernpunkt christlicher Kreise und Gruppen, die von Gott mobilisiert werden konnten für die großen Aufgaben der Diakonie, die anstanden, oder Weltmission. In diesem Basel hatte etwa um 1750 gewirkt der Pfarrer Hieronymus Annoni, ein Flüchtling aus Italien, der um seines Glaubens willen hatte fliehen müssen. Ich freue mich, wenn heute die Siebenbürger zu uns kommen und DDR-Leute, auch wenn manche andere schimpften. Gott hat immer durch Flüchtlinge und durch deren Kinder unheimlich viel gewirkt. Die waren wie Abraham beweglicher. Die sind mit kleinem Gepäck gereist. Und so war der Hieronymus Annoni, dessen Lied bis heute in unserem Gesangbuch steht, einer, der auf Gottes Wunder gewartet hat. Jesu, Jesu, Brunnen des Lebens, hat in Basel gebetet, stell dich bei uns ein, dass wir hier jetzt nicht vergebens wirken und beisammen sein. Du verheißest ja den Deinen, dass du wollest Wunder tun und in ihrer Miterscheinen. Ach, erfüll's auch nun. Er hat selber nicht mehr erlebt, aber wenige Jahre nach seinem Tod ist die Erweckung in Basel losgebrochen. Auch hier gehen die Wurzeln wieder zurück nach Württemberg. Der Samuel Ulsperger, Pfarrsenior in Augsburg, sein Vater war württembergischer Oberhofprediger gewesen und musste aus Württemberg fliehen, weil er dem württembergischen Herzog zu sehr die Meinung gesagt hat. Dieser Ulsperger, ein überaus begabter Mann, hat um 1780 herum, ja, 1780 genau, die Idee gehabt, wir müssen alle sammeln, denen noch der rechte alte Glaube wichtig ist. Wir haben in diesem Jahr die 210 Jahre des Gedenken an die Gründung dieser deutschen Christentumsgesellschaft. So hat er die Gesellschaft genannt. Die haben gar nicht viel gemacht, als dass sie Rundbriefe geschrieben haben, etwa der Kaufmann Lotter, in dessen Haus hier in Stuttgart die Bibelanstalt gegründet wurde, oder jener Philipp Matthäus Hahn, oder der Pfarrer im Steintal, wie hieß er? Der elsässische, jawohl, Oberlin. Die haben Rundbrief, der Pfarrer Schöner in Nürnberg, der das Lied gedichtet hat, Himmel an, nur Himmel an soll der Wandel gehen. Der Kaufmann Kissling, der in seinen waren Fässern, mit denen nach Ungarn gefahren ist, die ersten Bibeln nach Jugoslawien, Ungarn geschmuggelt hat. Solche Leute haben sich durch einen Briefbund zusammengeschlossen zur Erhaltung des rechten alten Glaubens in der Christentumsgesellschaft. Also der Ulzberger war auch halber Stuger, aber er hat gesagt, die Gesellschaft muss in Basel sitzen. In Basel haben sie am längsten die Posaune geblasen. Das heißt, sie haben, Herr, du verheißest ja den Deinen, dass du wolltest Wunder tun. Jetzt tust du auch nicht. In Basel ist ein Ort der Freiheit. Damals, nicht? Die Eidgenossen, Wilhelm Tell, Freiheit. Und in Basel gibt es genug reiche Leute, die auch christliche Einrichtungen unterstützen können. Ist immer wichtig, dass der liebe Gott auch den Geldbeutel bekehren kann. Gell? Bei uns gibt es auch genügend Gelegenheit. Dieser Ulzberger hat eine Gabe darin gehabt, dass er als Sekretäre an die Christentumsgesellschaft begabte Leute holte. Der wichtigste war dieser Dr. Karl Steinkopf. Stammte aus Ludwigsburg, aber ist die Familie, aus der wir den Verlag Steinkopf und so weiter kennen. Ein begabter junger Kerl, in seiner Jugend befreundet mit Hölderlin, der mit ihm zusammen auf dem Seminar gewesen war. Nachdem er einige Jahre Sekretär der Christentumsgesellschaft in Basel gewesen war, ein junger Mann, hat man ihn nach London berufen an die Savoy-Kapelle. Wir holen das nächste Bild. Meine Freunde in London haben immer gesagt, die Savoy-Kapelle, die gibt es schon längst nicht mehr. Die stehen da, wo jetzt das große Savoy-Hotel steht. Aber wenn man in den Hinterhof des Savoy-Hotels geht, steht dort noch die alte Savoy-Kapelle. Das war die Kapelle, in der sich die deutsche Gemeinde versammelt hat. An diese deutsche Gemeinde wurde Dr. Karl Steinkopf gerufen. Er hat lebenslang eigentlich nie richtig Englisch gelernt. Das hat mal ein Engländer gesagt. Heute Abend wird bei uns im Abendgottesdienst Dr. Karl Steinkopf predigen. Ihr werdet vermutlich sein Englisch nicht verstehen, aber schon wenn ihr sein Angesicht seht, werdet ihr unaussprechlich gesegnet sein. Weil er so ein durch und durch von Gott geprägter Mann war, also in dieser Savoy-Kapelle hat er gewirkt, dieser Karl Steinkopf hat überall, wohin er konnte, in der Zeit Napoleons, als eigentlich Europa auseinandergerissen war, Bibelgesellschaften gegründet. Auch die Stuttgarter privilegierte Bibelgesellschaft geht auf den Dr. Karl Steinkopf zurück. Ihm war es wichtig, in der Nähe der englischen Erweckungsbewegung zu sein, als in Ausflüssen der wesleyischen Erweckungsbewegung. Und hat gesagt, mein Nachfolger in Basel kann eigentlich nur einer sein. Der gerade 20 Jahre alt gewordene junge Stadtschreibergehilfe Christian Friedrich Spittler aus Schorndorf. Und dann hat man den Spittler aus Schorndorf nach Basel geholt. Viele haben gesagt, er ist ja viel zu jung. Aber jetzt ist das interessante Erfolg. Angestoßen von der englischen Erweckungsbewegung unter Wesley, hat erst Karl Steinkopf die Ideen aufgenommen und hat sie multipliziert durch seinen Freund Christian Friedrich Spittler, damit in der Mitte Europas jetzt etwas geschieht. Liebe Freunde, also ich kriege manchmal einen roten Kopf. Wir stehen vor der Einigung Europas 1992 und sitzen wie die gelähmten Karnickel da und machen nichts. Das waren ein paar Leute und die haben Europa im Blick gehabt, dass in Petersburg eine Bibelanstalt entsteht, dass in Stockholm eine entsteht, in Dänemark, in Stuttgart, in Nürnberg, in Leipzig, dass Missionsanstalten entstehen. Und alles hat an Ideen der Steinkopf hereintransportiert und hat in dem jungen Spittler eine Relaisstation gehabt, der plötzlich mit einer Erfindergabe, wie sie eben, Entschuldigung, wenn der Deutsche da sind, aber bloß wir Schwaben haben, gell? Also, hat der das umgesetzt und im Nu eine Fülle von Einrichtungen, Anstalten in der Mission gegründet. Aber jetzt müssen wir weitermachen von der Savoy-Kapelle in London. Gehen wir nochmal geschwind zurück ins Jahr 1782 nach Wimsheim, in diesem schönen alten Pfarrhaus. Die Wimsheimer Kirche ist später erst renoviert worden. Wenn Sie mal Richtung Pforzheim fahren auf der Lenzstraße, kommen Sie durch Wimsheim. Da ist der Christian Friedrich Spittler geboren. Er hatte einen älteren Bruder, Fritz, der leider als Seminarister dann bald gestorben ist. Der war mit dem Steinkopf befreundet, in der gleichen Klasse wie Hölderlin gewesen. Wir machen weiter mit dem nächsten Bild. Die Spittlers stammten aus einem alten Steiermärker Geschlecht, wurden um ihres Glaubens willen vertrieben, an der Uffkirche in Cannstatt. Wissen Sie überhaupt, was Uffkirche in Cannstatt ist? Da fahren Sie meistens bloß vorbei. Müssen Sie mal aussteigen im Uff-Friedhof. An der Uffkirche sind große Tafeln, wo Sie immer wieder den Namen Spittler finden. Die Spittler waren dann in Cannstatt Kirchenpfleger oder Heiligenpfleger, bis der Vater von Christian Friedrich Spittler Pfarrer wurde und dafür gesorgt hat, dass sein Sohn Schreiber wurde. Das noch einmal, das schöne Pfarrhaus in Wimshain, schön hergerichtet, wir machen gleich weiter. Im Garten ist heute noch der Grabstein zu sehen, in dem Christian Friedrich Spittler wenige Stunden nach seiner Geburt getauft wurde. Früher hat man ja die Kinder dann in das kalte Wasser, das man meistens ein paar Monate im Taufstein stehen ließ, gebadet. Wer das überstanden hat, war lebensfähig. Machen weiter. Nach ein paar Jahren wurde der Vater Spittler versetzt von der letzten Ecke der württembergischen Kirche in die Mitte unseres Landes, nämlich nach Strümpfelbach. Hier ist die Kirche von Strümpfelbach, da ist Pfarrhaus, das müssen wir uns so vorstellen, wie heute noch die Pfarrscheuer ist, mit schönem Fachwerk. Da hat der Christian Friedrich gelebt mit seinen beiden Schwestern. Er hatte eine gelähmte Schwester, eine ältere Schwester dann, die später den Pfarrer und Professor Bahnmeier geheiratet hat. Er spielt in württembergischen Kirchengeschichte auch eine große Rolle. Bahnmeier war der Entdecker von Silcher, gell? Was war das noch für fromme Pfarrer, die der Silcher entdeckt hat? Was wären wir ohne die Silcherlieder, gell? Also die haben eine große Breite gehabt, aber der Vater Spittler hat oft über seinen Strümpfelbach hineingebetet: Lieber Gott, lass doch an diesem Ort kein Haus sein, in dem nicht dein guter Heiliger Geist wirken kann. In den Osterferien haben hier in diesem Garten der Bahnmeier, der junge 14-Jährige und der 14-Jährige ältere Bruder von Spittler und Hölderlin herumgetobt. Sie durften alle da in Ferien kommen, aber 15-jährig ist der ältere Bruder Friedrich Spittler und Fritz, der Vater, binnen weniger Tage hintereinander an einer Seuche gestorben. Und die Mutter musste ausziehen in eine Witwenwohnung hinein. Und man hat den Sohn in eine Lehre gegeben. Hier ist in der Kirche von Strümpfelbach, wenn Sie hineinkommen, noch der Grabstein von Vater und dem Johann Ludwig Friedrich Spittler, Student der Philosophie im Stift zu Tübingen, zusammen mit dem Vater. Wir machen weiter. Zuerst kam der Christian Friedrich Spittler in die Lateinschule nach Kirchheim. Wunderbare Fußgängerzone in Kirchheim. Gegenüber vom alten Museum ist die alte Lateinschule. Es gab in Württemberg ein paar Lateinschulen, Schorndorf, Kirchheim, Göppingen. Da haben die alten Präzeptoren miteinander um die Wette geeifert, ob sie mehr junge Burschen durchbringen beim Landexamen. Also bei jener Prüfung, wo 36 Beste dann ins evangelisch-theologische Seminar einziehen durften. Und hier kam, als der Christian Friedrich Spittler in eine harte Schule, ein ganz harter Pädagog wirkte hier, der hauptsächlich mit dem Prügel geschafft hat. Das war eine ganz wichtige pädagogische Einrichtung. Deshalb sind mir alles war vor der, gell? Als ich in der Schule war, das ist natürlich schon lange her, war die leichteste Strafe eine Tatze. Zweitschlimmste, zwei Tatze, drittschlimmste, Hose spannes, viertschlimmste, zu den Mädeln banknei sitzen. Deshalb habe ich bis heute einen Frauenkomplex. Also, aber der Stecker hat man damals gebraucht. Und als einmal der Christian Friedrich Spittler seine lateinischen Vokabeln nicht konnte, hat ihm der Lehrer so über die rechte Hand gehauen, dass drei Finger gebrochen waren. Ringfinger, Mittelfinger und Zeigefinger. Er war nicht daheim, er hat geklagt über Schmerzen. Die Leute, bei denen er in Kost war, haben gesagt, reiß dich zusammen, Kerle. Und die drei Finger blieben steif. Er hat mit Gott gehadert, lieber Gott, warum hast du mich zum Krüppel werden lassen? Bis in der napoleonischen Zeit, mitten in der Gründung seiner Anstalten, als alle jungen Leute zu Napoleons Armeen geholt wurden, die in der Beresina ertrunken sind, er gewusst hat, Gott hat mich schon in früher Jugend bereitgestellt, dass ich nicht mit musste, weil er ein Krüppel war. So kann Gott seine Pläne auch haben und wir verstehen es lange Zeit nicht, bis es dann aufgeht. Also, das zum Prügel. Aber ich bin froh, dass ich meine Finger nur bewegen kann. Also, der Stern ging auf Napoleons. Napoleon hat ja eine grandiose Einigung Europas geplant. wie wir sie jetzt erst wieder überhaupt für möglich halten, wenn Sie denken, Europa vom Atlantischen Ozean bis Moskau. Wir haben vereinigtes Europa bis vor wenigen Wochen noch gedacht, dass das bis zur DDR-Grenze geht. Und plötzlich öffnet sich auch der Osten. Der Napoleon hat eine grandiose Schau gehabt. Europa unter einer Herrschaft. Und es waren damals nur ganz wenige, so der Andreas Hofer vielleicht oder der Buchhändler Palm in Nürnberg, die sich dagegen gewehrt haben. Es war eine faszinierende Zeit. Jetzt kommt die neue Welt. In der Zeit war der Christian Friedrich Spittler als kleiner Amtsschreiber, nachdem er die Schule verlassen hatte, als Krüppel in Steinbach. Die Älteren unter uns wissen noch, genau, Steinbach, Pfarrhause, hat es früher geheißen. Da ist das Palmsche Amt gewesen, da ist er ausgebildet worden, gleich daneben ist das alte Palmsche Schloss. Wir sehen Sie im nächsten Bild. Schön, wenn Sie mal hineinfahren nach Wernau. Dort ist er ausgebildet worden und kam dann als Stadtschreibergehilfe nach Schorndorf. Damals war die Stadtschreiberei hier. Aber ihm war es zu dumm, denn der dicke König Friedrich, König von Napoleons Gnaden, hat die Bedeutung von den Stadtschreibereien weggenommen. Die waren früher wichtiger als heute ein Landrat. Aber sie wurden unter dem dicken König Friedrich, der die Landesregierung zentralisiert hat, ihrer Bedeutung eigentlich enthoben und wurden bloß noch Skribenten. Und da hat der Christian Friedrich Spittler gesagt, das ist überhaupt keine Zukunft. Man muss beten und warten können, bis man ganz klare Weisung Gottes bekommt. An einem Oktobertag 1792 ist er plötzlich in diesem Büro im Eckzimmer umgefallen. Seine Kameraden, die Mitskribenten, sind hinunter an den Marktbrunnen gelaufen, haben Wasser geholt, haben es über ihn gespritzt, bis er aus tiefer Ohnmacht erwacht ist. Der Herr Schmied, der Amtsschreiber, hat gemeint, sie machen Unfug, hat furchtbar geschimpft. Aber Spittler hat gewusst, ich war dem Tod nahe. Wenn Gott nicht ein Wunder getan hätte, dann wäre ich als junger Kerl gestorben. Mein Leben soll jetzt wirklich Gott gehören und ich möchte warten, bis er mir den richtigen Weg zeigt. Und wenige Wochen später kam der Brief von Karl Steinkopf aus Basel: Komm zu uns und werde du mein Nachfolger als Sekretär der Christentumsgesellschaft. So ist er vom schönen Schorndorf hinuntergezogen ans Rheinknie nach Basel. Also hier ist der Blick wieder von der anderen Seite. Vorher haben wir es von dieser Brücke aus gesehen. Hier unten ist dann das Rheinknie. Hier hat er zuerst ganz schwere Demütigung durchmachen müssen, denn in der Christentumsgesellschaft war ein alter Herr Schäufelin, der stammte aus Notzingen bei Kirchheim. Und dem hat es natürlich also viel Beschwer gemacht, dass der 20-jährige Spittler jetzt sein Vorgesetzter werden sollte. Und er hat ihn eingestellt zum Paketepacken und so weiter, zu demütigenden Diensten, bis schließlich der alte Schäufelin auch in die große Armee abgerufen war und in die Herrlichkeit erhoben war. Und dann konnte der Christian Friedrich Spittler das Amt als Sekretär übernehmen. Eins der ersten Dinge war, er war ja Schwabe, dass er sich ein Haus gekauft hat. Von welchem Geld? Er wahrscheinlich hat es geliehen. Das Haus Felkli. Das ist ein altes Augustiner-Eremitenkloster, wenn Sie mal in Basel vom Marktplatz hinter dieser Basler Neuen Presse heraufgehen, diese Gasse, sehen Sie das Haus noch. In Basel haben die alten Häuser alle einen Namen. Hier ist dieser Greifvogel, der Falk. Und in dieses Felkli ist er eingezogen und hat gleich einen Jungmännerkreis gegründet, einen Jünglingsverein. War einer der ersten Jünglingsvereine, die es überhaupt hier in Europa gegeben hat. Es gab ja eine Zeit, wo man das noch nicht für nötig gehalten hat, weil die jungen Männer und die jungen Mädchen in der Familie waren. Nur die Großstadt des beginnenden letzten Jahrhunderts hat die jungen Leute aus den Dörfern, aus den Familien in die Großstadt hineingespielt. Dort waren sie plötzlich Handwerksgesellen oder in der Ausbildung. Und Spittler hat das erkannt, dass man die sammeln muss. Sammeln muss, war eigentlich seine erste Erfindung. Machen weiter. Verlobt hat er sich noch lange nicht. Er hatte eine tolle Unterschrift, immer diesen tollen Bogen hingemacht. Aber gestochen gar noch bis ins neunte Lebensjahrzehnt hinein. Ist das einzige Bild, das wir von ihm haben, das immer wieder auftauchen wird. Wenn er gemerkt hat, dass jemand ihn abmalen wollte, hat er schnell ein Taschentuch über sein Gesicht gebreitet und hat gesagt, mein Gesicht ist weder schön noch wichtig. Wichtig ist, dass der Herr etwas aus uns macht. Deshalb ist das aus der Erinnerung gezeichnet. Aber Napoleon ist immer weiter vorangerückt, seinem Feldzug nach Russland, und hat diese große Einigung Europas vor Augen gehabt, eine Neuordnung der damaligen Welt.
Aber auch dieser Spittler von diesem Haus
zum Falken
am Schlüsselberg dort in Basel,
der hat noch weiter hinausgeschaut.
Der hat nicht bloß gedacht
an die Einigung Europas, sondern
wie das Evangelium gebracht werden kann
zu den Siedlern
in Texas, die dort hinausgegangen sind,
zu den deutschen Siedlern in Ohio.
Wie man Missionare nach Ostafrika senden kann, nach Zentralafrika.
Das hat ihn bewegt.
Wie kann man
nach Südrussland,
wo deutsche Siedler waren,
zu ihnen Pfarrer schicken.
Er hat die Welt im Auge gehabt. Seine angenommene Tochter Susette, hat dann später nie eigene Kinder gehabt, hat immer gesagt, wenn er am Fenster saß und Papierstreifen
sich heruntergerissen hatte und die zu Röllchen gedreht hat,
dann wussten wir, dass wir nicht stören dürfen, da hat er gebetet.
Seine Hände waren dauernd immer beschäftigt, sozusagen. Gedanken, Gott, wo tust du etwas? Wo kannst du mich brauchen?
Die Welt im Auge. In jener Zeit waren dann die Heere Napoleons geschlagen.
Vor Moskau und dem furchtbaren Winterfeldzug, in dem auch sehr viele Württemberger zu Tode kamen in Russland.
Es war nur eine Festung, die sich treu noch zu Napoleon gehalten hat. Das war die Festung Hüningen
vor den Toren von Basel.
Die hat sich auch zu Napoleon gehalten, als Napoleon nochmal zurückkam von der Insel Elba und hat sich heldenhaft verteidigt bis 1815. Die preußischen, russischen Heere sind in Basel gewesen.
Und vor den Toren von Basel war diese alte französische Force von Hüningen.
Hüningen ist fast ganz geschleift,
aber sie werden immer noch um Hüningen herum,
dort wo heute der
Flugplatz Hüningen-Mühlhausen ist,
diese Befestigungen sehen. Christian Friedrich Spittler hat eine in dem von vielen Truppen besetzten Basel eine Traktatgesellschaft ins Leben gerufen, hat einfach Geld gebeten, hat die Drucker in Bewegung gesetzt, um Traktate zu schaffen für die deutschen Soldaten. Dort ist eine ganz innige Freundschaft entstanden
mit dem Johannes Kullen, später
Institutslehrer in Korntal. Korntal hat später alles, was Spittler gemacht hat, unterstützt und auf dem Schlachtfeld vor Hüningen ist diese Freundschaft geschlossen worden. Aber Spittler hat nicht bloß Traktate verteilt, sondern hat dafür gesorgt, dass die Frauen in Basel gekocht und gebackt haben von dem, was sie überhaupt noch hatten, damit er es den Soldaten bringen konnte.
Er hat eine ganze Truppe gehabt von Leuten, die hinausgingen zu den Soldaten.
Und, wir nehmen das nächste Bild, als noch Granaten von Hüningen her in Basel eingeschlagen sind und die Leute im Keller saßen, hat Christian Friedrich Spittler ein paar Pfarrer und vornehme Ratsleute von Basel versammelt
in diesem Pfarrhaus zu St.
Martin in Basel,
der Höhe über dem Rhein,
da hinten geht es zum Rhein hinunter,
und sie haben im Jahr 1815, also vor 175 Jahren, stimmt's,
die Basler Mission gegründet.
Wir haben im Jahr 1990 ein dreifaches Jubiläumsjahr, 210 Jahre Christentumsgesellschaft, 175 Jahre Basler Mission und 150 Jahre Pilgermission St. Krishona, auch von Spittler gegründet.
Also 1815 ist die Idee entstanden. Man hat den Lehrer Blumhardt aus Stuttgart und Pfarrer gerufen als ersten Lehrer an der Missionsanstalt.
Also ich stelle mir immer vor, in einer Zeit, als man gar nicht wusste, wie man Missionare überhaupt von Basel oder Mitteleuropa aussenden kann.
Es war doch alles noch Kriegszeit, es gab gar keine offiziell gültigen Pässe. Welche Währung hat gegolten? Wohin sollten sie überhaupt sich senden lassen? Da hat dieser Spittler schon Ideen gehabt und hat gesagt, wir müssen sie hinausschleusen nach London, dort wo mein Freund Steinkopf sitzt. Dort ist die Church Missionary Society entstanden, die kirchliche Missionsgesellschaft der Anglikaner. Dann werden eben die jungen württembergischen Missionare als anglikanische Missionare eingesegnet.
Und dann gehen sie auf die Missionsgebiete in den englischen Kolonien in Indien und wo die Engländer sonst in Afrika oder Asien Kolonien hatten.
Das war der geniale Plan von Spittler und so wurde es auch ins Werk gesetzt.
Die ersten Basler Missionare wurden alle hochkirchlich ordiniert von der großen anglikanischen Church Missionary Society.
Mitten in Kriegszeit, wir dürfen uns, denke immer wieder an heutigen Tagen, sagen, man muss mal endlich abwarten, wie das mit der DDR wird. Erst dann kann man was machen.
Ah nein, die haben früher was gemacht und haben gesagt, wir wollen mitbestimmen, was bei uns wird.
Gell? Mit Gottes Hilfe. Viel mehr Glaube gehabt.
Machen wir weiter.
Es gab damals sehr viel Unruhe in Basel, war eine Frau von Krüdern und die hat immer große Gesichte gehabt, die hat sehr viel gehalten von der Heiligen Allianz, dass der König von Preußen und der Kaiser von Österreich und der Zar von Russland zusammenhalten. Jetzt geschieht das Große, wie manche Leute sagen, 50 Jahre nach Kriegsbeginn hat Gott die Schmach von Deutschland genommen, die Spaltung, jetzt ist das Gericht Gottes vorbei. Spittler hat immer gesagt, ich gebe nicht so viel auf diese Spindisierereien. Mir geht's darum, dem Herrn gehorsam zu sein. Also nicht große Ideen machen, was eventuell sein könnte, sondern lasst uns was schaffen. Er hat den Baslern gesagt, ihr werdet mir für jedes Fränkli noch dankbar sein, dass ich euch abgenommen habe. Im Himmel werdet ihr froh sein, wenn ihr sagen könnt, ich habe so und so viel Fränkli gegeben. Ihm war es um den Gehorsam wichtig. Er hat dann dieses Haus angemietet. Diese Säulen sind die Säulen vom Basler Nationalmuseum, wunderbare Gemäldegalerie, und gegenüber, wenn Sie einmal dort stehen, von dieser Gemäldegalerie, das war das erste Missionshaus dort am Leonhardsgraben, das Münster ist da hinten. Die ersten Missionarsschüler kamen aus Württemberg, aus Baden, aus dem Elsass und wurden dort von dem Missionslehrer Blumhardt ausgebildet. Schon sehr bald kamen als Gehilfen dazu Karl Friedrich Werner, später Pfarrer in Großhebach und Fellbach, Christian Gottlob Barth und Christoph Blumhardt, der alte Pfarrer Blumhardt von Mittlingen. Das waren die ersten Repetenten dann am Missionshaus. Das Missionshaus ist bald aus allen Nähten geplatzt, sodass am Leonhardsgraben ein größeres Haus angemietet werden musste. Und später hat dann der Missionsinspektor Josenhans das große Missionshaus gebaut. Wir werden es nachher auch noch sehen. Unter den ersten Missionaren war jener Johann Ludwig Krapp, der fünfmal in Afrika war, von dem haben Sie von meinem Bruder schon viel gehört. Seine erste Frau musste er in Mombasa beerdigen, aber hat gesagt, Gott hat immer über den Gräbern der Seinen sein Reich gebaut. Er hat nie ein Gewehr dabei gehabt, weil er wusste, in Ostafrika, die Sklavenfänger, die haben Gewehre dabei. Mein Schutz soll der lebendige Herr Jesus sein. Er ist dann im Alter in Korntal gestorben, einer der ganz großen Pioniere der Basler Mission. Heute ist noch im alten Friedhof von Korntal sein Grab zu finden. Ludwig Krapp, Doktor der Philosophie. Hier ist die Schleife des Kranzes der Tübinger Fakultät zu seinem, 100. Todestag, 1881. Ja. Er hat den Ehrendoktor bekommen, Missionar in Ostafrika. Ein ganz berühmter Mann, seinen Schriften wäre noch viel zu sagen. Er hat den Mount Kenia entdeckt, als er zum ersten Mal die Bergespitze gesehen hat. Hat er das Lied angestimmt, Jerusalem, du hochgebaute Stadt. Menschen, die wurden in der Heimat dann, an die sie berichtet haben, dass sie einen Schneeberg am Äquator gefunden haben, fast für verrückt gehalten. Gell? Also man hat das gar nicht für möglich gehalten. Große Pioniere. Machen weiter. Als wir mit einer Gruppe der Deutschen unserer Württembergischen Synode in Ostafrika waren, im Nationalmuseum von Dar es Salaam, ist die erste Abteilung der Mission gewidmet. Es wird heute auch so oft gesagt, als ob die Missionare Dummheiten gemacht hätten. Das sozialistische Tansania hat die erste große Abteilung, gleich am Anfang des Museums, der Mission gewidmet, weil sie wussten, was sie der Mission verdanken. Die Missionare haben den Sklavenhändlern, die von Sansibar kamen, die Sklaven abgekauft. Die haben zuerst einmal deutlich gemacht, wie die Afrikaner sich selbst Geld beschaffen können. Sie haben sie Industrie gelehrt. Hier sind die Karten, die Rebmann und Krapp geschaffen hat. Und hier oben sind die großen Bilder der Missionare.
Links oben zuerst ein Bild von Krapp und dann kam eine leere Stelle.
Wo hieß der andere große Missionar war Rebmann. Wir konnten dann mit der Hilfe von Korntal Ihnen ein Bild von Rebmann schicken. Jetzt sind Sie überglücklich, dass die Bilder der Missionare vollständig sind. Das ist der Grabstein von Johannes Rebmann, auch in Korntal beerdigt, der eindrückliche Grabstein. Hier ruht Johannes Rebmann, Missionar in Afrika, 1820 bis 1896, saved in the arms of Jesus, gerettet in den Armen Jesu. Gerade dieser Kopf hat später mit Spittler noch eine große, geniale Idee gehabt, wie man denn möglichst nach Ostafrika kommen kann, ohne Benutzung von Schiffen, die oft wochenlang unterwegs waren. Noch ein paar Namen dieser ersten großen Missionare, die damals ausgebildet wurden. Christaller, der etwa 40 Twi-Sprachen in Ghana erforscht hat, als unser Freund Gottfried Osei-Mensah nach Schondorf kam, bevor er überhaupt noch einen Mittagsschlaf machte oder was essen hat, hat er gesagt, ich möchte auf den alten Friedhof zum Grab von Christanach, der uns unsere Sprache überhaupt erst zur Schriftsprache gemacht hat. Johannes Zimmermann von Görlingen und Elias Schrenk, der später einer der ganzen großen Evangelisten in Deutschland war, war großer Missionar in Ghana. Aber jetzt verlassen wir einmal die Mission. Christian Friedrich Spittler hat gesagt, wir können doch nicht, wenn wir dafür sorgen, dass aus Heiden Christen werden, es zulassen, dass bei uns getaufte Christen zu Heiden werden. Es war damals eine Zeit ganz großer Not, 1817, das größte Hungersjahr in der Geschichte der letzten 300 Jahre seit dem 30-jährigen Krieg, Riesenmissernten. Es sind Gruppen von Bettelkindern durch die Dörfer gezogen, denen die Eltern weggestorben waren. In vielen schwäbischen Dörfern konnten sie sich die bürgerlichen Gemeinden gar keinen Lehrer mehr leisten, weil sie zu arm waren. Und da hat Christian Friedrich Spittler gesagt, wir brauchen eigentlich als Missionare für unser Land Armenschullehrer, Leute, die bereit sind, zu den primitivsten Bedingungen in unsere Dörfer zu gehen und für die jungen Leute wieder Evangelisten und Lehrer zu sein. Und da hat er den schwäbischen Christian Heinrich Zeller getroffen, einen Schüler von Pestalozzi, eigentlich einen ganz theologisch liberalen Mann, und ist mit ihm hier unter den Bäumen am Münster von Basel 1817 in der Karzeit auf und ab gegangen und hat gesagt, du wärst doch eigentlich ein richtiger Lehrer, der so eine Lehrerbildungsanstalt für Armenschullehrer aufbauen könnte und zugleich an dem Platz, man braucht ja, als wenn man zum Lehrer ausgebildet wird, auch Schulklassen, mit denen man schaffen kann, machst du ein Institut für diese Bettelkinder. Wir machen ein Rettungshaus, wo so Kinder, die als Bettelkinder rumlaufen, eine Heimat finden und machen zugleich eine Armenschullehreranstalt. Der Christian Heinrich Zeller stammt ja aus Entringen bei Tübingen, hat sich lang geziert und dann hat der Christian Friedrich Spittler gesagt, du musst dich einfach bekehren. Dann hat er gesagt, wie macht man das? Dann hat er gesagt, ich gebe dir ein Predigtbuch von Predigt mit einem Herrnhuter Bischof und am Karfreitag 1817 hat sich der Christian Heinrich Zeller bekehrt. Denn man kann viel, wenn man will. Gott kann Gnade dazu geben, wenn man es gleich gar nicht probiert, dann geht es auch nicht. Also, und dann hat der Christian Heinrich Zeller in diesen Notjahren, als in der Schweiz alles gestöhnt hat, ich habe selber nicht genug Geld, in dem alten Komtureischloss Beugen am Rhein, heute noch eine Einrichtung der Badischen Kirche, eine Rettungsanstalt aufgebaut für die vielen armen Kinder. Diese Idee der Rettungsanstalt hat sich so multipliziert, dass es schon 10 Jahre später in Europa 50 Rettungsanstalten gab, bis nach Mitau in Estland, hier in Württemberg in Liechtenstern, Tempelhof bei Greilsheim, Korntal, Wilhelmsdorf. Da, vorher war noch niemand auf die Idee gekommen, dass man sowas machen kann. Man hat den Bettelkindern etwas in die Hand gegeben, hat sie wieder weitergeschickt. Einer der ersten Gehilfen von Christian Heinrich Zeller hier in Beugen am Rhein war der Andreas Banner, der dann Lehrer in Korntal war und auch diese Rettungsanstalt mit aufgebaut hat. War ein furchtbar heruntergekommenes Schloss von den napoleonischen Kriegen her, aber sie haben es aufgebaut. Und der Christian Heinrich Zeller war ein großer Pädagoge. Alles, was wir an guter christlicher Pädagogik haben, geht auf Christian Heinrich Zeller zurück. Das Problem ist natürlich, seine Frau war eine Schweizerin, dass er, wenn er Glastier zugemacht hat, was mal selten vorkam, zu seinen 4 Töchtern kam, dann hat er natürlich auf der Tischkarre als echter Württemberger. Gell? Sodass seine Frau mal zu den Töchtern gesagt hat, Mädle, wenn ihr nicht lieb seid, müsst ihr zur Strafe mal einen Württemberger heiraten. Gell? Also alle Pädagogik hört auch mal auf. Gell? Irgendwo muss auch mal die Galle überlaufen. So geheiligt der Christian Heinrich Zeller auch aussieht. Also, aber er hat uns das schöne Lied geschenkt, hier in diesem Beugen, man sieht über den Rhein hinweg, dann zu den ersten Schweizer Bergen hinüber, und wir machen gleich weiter, Frau Nürnberger. Das schöne Lied, treuer Heiland, wir sind hier in der Andachtsstille. Unsere Sinnen und Begier lenke Sandsteine, wo es heißt, von dir, das ist die Handschrift von Zeller gewesen, gell, Zell unterschrieben, von dir lernen möchten wir deiner Sanftmut milden. Hat er gewusst, es braucht er. Möchten ähnlich werden dir deinem Demutsbilde. deiner stillen Tätigkeit, deiner armen Niedrigkeit, deines Wohltuns Milde. Zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen, zeige, wie es uns umschafft, krank gemacht, genesen. Jesu, dein allmächtig Wort, fahr in uns zu siegen fort, bis wir ganz genesen. Das war der, der in der Karwoche 1817 bekehrt wurde. Herr, dein allmächtig Wort, fahr in uns zu siegen fort, dass wir auch Demut lernen, Sanftmut. Machen weiter. Ja, wir können ja diesen Vers gerade miteinander singen, zeige deines Wortes Kraft. Zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Zeige, wie es neu uns schafft, kranke macht genesen. Jesu, dein allmächtig Wort, fahr in uns zu wirken fort, bis wir ganz genesen. Machen weiter. Einer dieser großen Leute war der erste Missionslehrer Christian Gottlob Blumhardt, ein Onkel vom Christoph Blumhardt, der dann später in Möttlingen und in Bad Boll war. Wir machen jetzt einfach ein bisschen schneller durch. Einer der großen Leiter Basler Mission war der Inspektor Wilhelm Hoffmann, der dann die Basler Mission übernommen hat, sie sehr wissenschaftlich machte. Die Basler Missionare mussten Griechisch, Hebräisch, Lateinisch lernen. Das war dem Spittler zu viel. Er hat gesagt, meine Idee war eigentlich, dass Handwerker hinausgehen als Handwerker und abends das Wort Gottes verlesen, den Tag über mit ihrem Handwerk, das ist ihr eigenes Unterhalt verdienen. Aber der Hoffmann hat erkannt, wir brauchen auch gelehrte Leute. Er war später dann, nachdem er kurz Professor in Tübingen war, Oberhofprediger in Berlin. Dreimal verheiratet, zwei Frauen waren weggestorben. Nach der ersten Ehe mit einer Schwäbin hat er dann zwei Gräfinnen geheiratet, der Reihe nach. Und sein Freund Christoph Blumhardt hat er, als er nach Berlin kam, gesagt, Wilhelm, verlier dein F nicht. Werde nicht aus einem Mann des Hoffens, aus einem Hofmann, ein Höfling, gell? Wilhelm von Wilhelm Effnet. Also, der Hoffmann hat sehr viel gesagt, aber die Idee von Spittler war natürlich, wir müssen diese Handwerkermission machen. Begabte Handwerker, die bereit sind, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, wir können sie nicht finanzieren von daheim aus. Die müssen als Schreiner und als Flaschen nach Afrika und nach Russland gehen und dort auf ihrem Gewerbe schaffen und abends eben Menschen zu Hauskreisen sammeln. Er hat zuerst in diesem Wasserschloss von Inslingen versucht, das zu verwirklichen, aber ist fehlgeschlagen, aber so ein Spittler hat nicht so schnell aufgegeben. Der Nachfolger von Hoffmann war dann der aus Winnenden kommende Pfarrer Josef Josenhans, ein großer General der Mission. Der Josenhans hat gesagt, weh uns, wenn die Mission eine Sache der Kirche wird. Wir müssen unsere Mission gründen auf die kleinen Kreise von Christen, denen die Mission wichtig ist. Und wenn wir in die Kirche hineinwirken, müssen wir die Kirchlichen scheiden in solche, die für die Mission sind und gegen die Mission sind. Ich hatte immer schon gewusst, der normale Christ, der so gelegentlich mal in die Kirche geht, der sagt, lasse doch den Hindus, der Glaube, ich weiß gar nicht, warum du das nehmen soll. Also nur wer selber bekehrt ist, kann eigentlich für Bekehrung sein. Dieser Josenhans hat mit von Württemberg gespendeten Geldern, als einmal die Kirchenbezirkssynode von Emmendingen sich entschlossen hat, dass der ganze Kirchenbezirk Emmendingen-Baden der Basler Mission beitritt, hat der Josenhans gesagt, nein danke, wir wollen Einzelne, die unterstützen, wir wollen nicht Kirchenbezirke, wir wollen Leute, die auch beten und Opfer geben und Anteil nehmen. Also im Grunde genommen das, was wir heute in unserer Kirche haben, dass die ganze Landeskirche Mitglied ist im Missionswerk, das wäre gegen ihn gegangen. Die hatten eine klare Überzeugung, wir wollen einzelne Menschen, die dahinter stehen. Und mit dem Opfer dieser einzelnen Leute hat dieses große Missionshaus in Basel gebaut, das bis heute noch das Flaggschiff der Basler Mission ist. Heute in dem schönen Missionsgarten immer noch sehr schön, wenn Sie mal hingehen, dürfen Sie hineinsehen, unten auch ein großes Missionsmuseum. Aber die Idee hat den Spittler weiterverfolgt, ich muss doch diese Handwerkermission machen. Und im Jahr 1840 hat er das zerfallene Kirchlein von St. Krishona oben auf den Höhen über Basel Gott geweiht für eine Pilgermission. Das war immer seine Idee, die Pilger. Das Lied der Pilger aus der Ferne zieht seiner Heimat zu, ist von Christian Gottlob Barth aus Calw. die Vorstellung des Pilger. Wir sind alle als Pilger unterwegs, Hebräerbrief. Wir dürfen nicht viel zu Gepäck mitschleifen. Unsere Aufgabe ist bloß, dass wir Gott getreu sein können. Diese Pilgeridee, ich auch auf der tiefsten Stufen, ich will glauben, gereden rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin. Jesus Christus, Herr Staatskönig. Hier wurde die Pilgermission St. Trishona gegründet, die in diesem Jahr 150 Jahre alt ist. Heute ein Blick vom ersten Seminarhaus auf das schöne neue Kirchlein von St. Trishona. Unten von Bettingen sieht man hinauf nach St. Trishona zu dem Kirchlein. Inzwischen ist ein großes Missionshaus entstanden dort oben mit sehr viel Gemeinschaftsarbeit. Aber in Bettingen ist auch auf Betreiben Spittlers der erste Kindergarten der Schweiz entstanden. Das Tolle bei Spittler war, dass er immer sehr schnell Inspektoren gefunden hat für seine neu entstandene Arbeit. Und hat gesagt, 10 Jahre lang sorge ich dafür, dass du Geld kriegst, ich werde das von Württemberg aus besorgen. Tolle Idee, nach Korntal hat er eine alte Kutsche vermittelt und hat gesagt, wenn man in die Monatsstunde fährt mit dieser Kutsche, muss jeder 10 Kreuzer zahlen. Das Geld kommt dann nach Basel zurück, nicht so als Art Omnibus. In Trishona hat er den großen Herrn Rappert berufen als ersten Inspektor und hat gesagt, nach 10 Jahren musst du so viele Freunde der Arbeit haben, dass das Ding von selber läuft. Die Tochter, Tim Dora Rappert-Gobat, gell, hier ist das Grab von Dora Rappert-Gobat, die ist die Tochter dieses ersten Inspektors gewesen von St. Trishona. In Inzlingen bei Basel im Badischen, in diesem alten Gebäude neben der Kirche, hat Spittler die Idee gehabt, dort gründen wir eine Griechenanstalt. So wie heute in Südafrika Not ist oder Indonesien, war damals in Griechenland, waren die Türken. Spittler hat mit europäischem Geld etwa 40 Griechenkinder aus türkischer Sklaverei freigekauft und hat sie hier untergebracht, bloß die haben das Klima nicht vertragen. Dann musste man sie wieder in Richtung Österreich zu Freunden geben. Dann hat er versucht, eine Judenschule einzurichten. Es gab so viele verarmte Juden, die wie Zigeuner durch Europa gezogen sind. Er hat gesagt, ihr dürft eure Kinder abliefern, dass die Entstehung der schweizerischen Judenmission ist sozusagen durch diese Judenanstalt in Inzlingen erfolgt. Also Sie merken, der Spittler hat dauernd gesprüht vor Ideen. Ist aus, nachdem er der nächste Tag dabei. Wie Sie zu einem echten Lichtbildvortrag gehört, dass man sagt, keine Angst, ist gleich vorbei, bloß noch 300 Bilder, gell, so etwa. Die Idee von Spittler war auch, wir müssen doch was tun für die alternden Mägde. Früher gab es sehr viele Mägde von Bauernhöfen, die 16, 17 Kinder wurden zu den Herrschaften nach Basel gegeben. Aber wenn die Mägde mal 60 oder 70 waren, hat man gesagt, Emma, jetzt war es schön, hier kriegst du noch 100 Mark, auf Wiedersehen. In den Bauernhof konnten sie nicht zurück. Deshalb hat Spittler Heime gebaut für alternde Mägde und Knechte. Dass die Knechteanstalt auf dem Schoren, also alles, was wir heute in Alten- und Pflegeheimen war, im letzten Jahrhundert noch völlig undenkbar gewesen, eine Idee von Spittler, die sich auch dann im Nu multipliziert hat. In Rien war plötzlich ein Bauernhof zu haben, den hat er übernommen und hat gesagt, es gibt so viel Taubstumme. Da hat man wohl schon Taubstummenanstalten gehabt, in denen man so die Zeichensprache gemacht hat. Aber er hat gesagt, es muss doch die Möglichkeit geben, wenn wir und sagen, bewegt sich doch unser Backenknochen da. Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass auch Taubstumme wieder das Sprechen lernen. Und er hat von der Gegend von Karlsruhe den Taubstummenlehrer Wilhelm Arnold geholt und hat gesagt, das bringst du raus. Der Wilhelm Arnold hat das in dieser Taubstummenanstalt Rien fertiggebracht. Bis heute gibt es die große badische Taubstummenanstalt in Rien, heute vom Staat übernommen. Damals auch zugleich eine Taubstummenlehreranstalt. Also das war der Ururgroßvater von ihrem Gemeindepfarrer Winrich Schäffbuch, der Wilhelm Arnold. Der hat eine Tochter gehabt, die Lydia Arnold, das war unsere Urgroßmutter. Die war zweimal verheiratet, das finde ich in Klammer zu sagen. Der Spittler hat gesagt, Lydia, dem Hausvater von der Rettungsanstalt in Barme, dem Hausvater Busch, ist seine zweite Frau gestorben, der hat nur kleine Kinder, da musst du nachgucken, heiratischen. Der war auch schon über 60, von dem hat sie auch noch 2 Kinder gekriegt. Und hat erst zeitliche gesegnet, die ist gestorben. Die Lydia ist da gestanden mit ihren 2 Kindern. Dann hat der Spittler gesagt, komm schnell wieder heim, übernimm du, ich habe hier ein Haus gekauft, ein altes Schloss in Rien, da machst du ein Altenheim für reiche Schweizer Damen, die hinterlassen mir hoffentlich das Erbe für meine vielen Einrichtungen. Und nach ein paar Jahren ist dem Hausvater Meier in der Rettungsanstalt im Harthaus seine zweite Frau gestorben. Und der Spittler gesagt, Lydia, jetzt muss ich wieder schnell da nach Karlsruhe, heiratest den Hausvater Meier. So war unsere Urgroßmutter zweimal verheiratet und zweites Mal die dritte Frau. In der Verwandtschaft kommen sie nie mehr durch. Das ist schwierig. Wer da noch zusammengehört. Also, aber dieser Hausvater Banner hat die Taubstummensprache erfunden, hat eine eigene Taubstummenanstalt aufgebaut, dann war das alte Taubstummenhaus wieder frei. Da hat Spittler eine Diakonissenanstalt gemacht. Heute gibt es noch das große Diakonissenhaus Riem. Also eine Fülle von Sozialarbeit. Heute ist das Hauptverwaltungsgebäude der Diakonissenanstalt in Riehen. Das ist dieses Klösterli, das er aufgekauft hat, in dem unsere Urgroßmutter dann die erste Hausmutter war für die vornehmen Basler Damen, die dann ihre Möbel hinterlassen haben. Wenn Sie ins Missionshaus von Basel kommen, sehen Sie heute noch diese schönen alten Basler Möbel. Aber die Hauptfinanzierung geschah natürlich durch Württemberg. Die Freunde in Korntal waren die ganz armen Leute von Korntal, die noch Wilhelmsdorf mitschleifen mussten, waren die Finanziers all der Arbeiten, die dort in Basel und um Basel entstanden sind. Der Spittler hat auch erkannt, ich muss ins Oberland hineinwirken. Als es noch gar keine evangelische gab, hat er jetzt, wie heißt bei Tettnang, Herr Kast, das, die innere Missionseinrichtung, die Achtung, bitte? Pfingstweit, jawohl, Pfingstweit war ein evangelistischer Vorposten der Sozialarbeit mitten im katholischen Oberschwaben. Das ist der Saal in Korntal. Und hier in Korntal sind auch all die ersten Zeugen, die den Weg von Spittler begleitet haben. Karl Köllner, ein ehemaliger Weinhändler, der dann die ganze Judenmission angefangen hat, sind dort beerdigt. Christian Gottlob Barth hat für jedes Basler Missionsfest ein Lied gedichtet. Nicht nur, dass der Pilger aus der Ferne zieht seiner Heimat zu, sondern auch zieht fröhlich hinaus zum Heiligen Krieg. Er war ein Junggeselle, hat in Kalf das große Missionsmuseum gebaut. Als er den Vers gedichtet hat, und ob auch das Herz sich dunkel umzieht, mit trübendem Schmerz der Friede entflieht, wenn Missmut und Zagen die Freudigkeit bricht, so stille die Klagen bei Jesus Licht. Da sind die ersten Missionsgeschwister aus Indien auf dem Missionsfeld gewesen und haben gesagt, Barth, hat dir jemand was erzählt, dass bei uns draußen Krach gibt? Dass wir oft einander hinaufgehen im Zorn? Und er hat gesagt, das kann man vorstellen, wenn ihr umgeben seid von so viel Erfolglosigkeit, dass da Missmut und Zagen die Freudigkeit bricht, aber jetzt niemand hat mir was von euch erzählt. Aber denkt dran, oh stille die Klagen, bei Jesus ist Licht. Einer der großen Multiplikatoren der Arbeit von Christian Friedrich Spittler war der Freund Karl Friedrich Werner, Pfarrer in Fellbach. Der hat an den Sommerabenden auf dem Kabelberg über Fellbach, dort wo jetzt das Waldheim ist, Sonntagabends immer etwa 2000, 3000 Menschen versammelt, unter dem Geläut der umliegenden Ortschaften, auch von Unterdürkheim, hat er ihnen das Neueste erzählt aus Mission und Diakonie. Und wenn heute im Remstal eigentlich in jedem Ort eine Einrichtung der inneren Mission ist, ein Altenheim, Haus Diakonie, Beutelsbach, Veraheim, dann geht das darauf zurück, dass diese Freunde von Spittler, diese damals bitterarmen Weingärtner im Remstal willig gemacht haben, Sozialarbeit zu tun, Weltmission zu tragen, für die Bibelverbreitung zu sorgen. Das ist das Dekanatshaus in Kirchheim, hier wohnte der Dekan Bahnmeier, der Schwager von Spittler. Auch Bahnmeier hat sich in Württemberg sehr eingesetzt, auch im Kontakt mit der Herzogin Henriette, die in Kirchheim wohnte, dass die Arbeit der Mission im alten Königreich Württemberg unterstützt wird. Von Bahnmeier haben wir das schöne Missionslied in unserem Gesangbuch. Walte, walte, nah und fern, allgewaltig, weil das war das. Ich habe Ihnen vorher gesagt, der Bahnmeier hat den Silcher entdeckt und ihn zum Universitätsmusikdirektor gemacht. Hier dieses Vers singen wir vielleicht, Wort des Lebens, stark und rein, alle Völker harren dein, walte fort bis aus der Nacht, alle Welt zum Tage wach. Wort des Lebens, stark und rein, alle Völker harren dein, walte fort bis aus der Nacht, alle Welt zum Tage wach. Noch ein paar Bilder, dann sind wir durch. Auf dem Friedhof in Riehen findet man auch das Grab von Jakob Vetter, der Erfinder oder der erste Gründer und Evangelist der deutschen Zeltmission. Und oben ist Der Berg Mayenbühl, auf dem ist eine ganz wichtige Einrichtung von Spittler, die freiwillige Zwangsanstalt Mayenbühl. Viele haben gelacht über den Titel, entweder ist freiwillig oder ist Zwang, aber Spittler hat gewusst, bei Trinkern, bei Alkoholikern, bei Leuten, die im Leben verbummelt sind, hilft nur, wenn sie freiwillig zu mir kommen. Aber sich freiwillig unter einen harten Zwang geben, 5 Uhr aufstehen, kalt waschen, schaffen, kurzer Mittagsschlaf, schaffe, freiwillige Zwangsanstalt. Er hat die erste Erfolge gehabt mit dem, was wir heute überhaupt wieder als Suchttherapie und als Eingliederung entdeckt haben. Ein anderer Blick auf den Mayenbühl, da unten ist dieser Mayenbühl, da unten ist die Stadt Basel mit ihren heutigen Industrie. Aber ich denke, der Spittler hat damals viel wichtigere Dinge entdeckt. Eine seiner Lieblingsideen war bei Spittler, wir müssen doch eine Apostelstraße bauen durch Afrika, dass die Missionare, wenn sie nach Ostafrika gehen, nicht um Afrika rumfahren müssen, sondern die müssen dem Nil entlang nach Äthiopien kommen können. Wenn wir alle 50 Kilometer eine Missionsstation bauen würden, dann könnten wir eine Apostelstraße mit verschiedenen Stationen machen bis hinein ins Innere von Afrika. Der Weg war ihm offen, als im Jahr 1841 verzweifelt gesucht wurde nach einem Bischof von Jerusalem. Der englische König und der König von Preußen hatten miteinander ausgemacht, dass sie in Jerusalem, ein kleines, verlassenes Nest im Osmanischen Reich, auch endlich wieder ein christliches Bistum sein soll. Und sie haben gesagt, der erste soll ein englischer Bischof sein und dann kommt ein preußischer Bischof und dann wechseln wir ab. Der erste war ein Engländer, der ist glücklicherweise nach 3 Jahren schon gestorben, da sind die Preußen dran gekommen. Jetzt hat der König von Preußen gesagt, ich kann doch keinen Berliner nach Jerusalem schicken, weil das geht irgendwie nicht. Habt ihr nicht einen? Da ist der Spittler auf die Idee gekommen, wir haben den Basler Missionar Gobat aus der französisch sprechenden Schweiz, der ist doch einst von den Anglikanern mit der anglikanischen Ordination gesegnet worden. Das ist die einzige Ordination, die die Engländer anerkennen. Und so wurde der Samuel Gobat, der Vater von der Dora Rappard Gobat, Bischof von Jerusalem. Er hat immer unterschrieben, Sanctus Anglicanus Hierosyme, als der heilige anglikanische Bischof von Jerusalem. Er hat gar nicht mehr seinen richtigen Namen geschrieben. Es können auch fromme christliche Leute furchtbar eitel sein. Im Windschatten von diesem Bischof Gobat hat der Spittler sofort aus der Pilgermission St. Grishona 7 ganz befähigte Leute mitgeschickt, die dort ein Brüderhaus gründeten. Der Konrad Schick war Maurer, der spätere Baumeister von Jerusalem. Wenn Sie an das Gartengrab gehen, heute in Jerusalem, ist die Konrad-Schick-Straße. Der Bahnhof von Jerusalem ist gebaut, die Straße nach Jaffa und da. Überhaupt Mea Shearim, ganz ist von Konrad Schick gebaut. Dann etwa Johann Ludwig Schneller, der das große syrische Waisenhaus 1861 gebaut hat. Das waren alles wieder für sich eigene, geniale Leute. Frutiger hat das erste Kaufhaus und die erste Bank in Jerusalem gebaut, wird heute in Jerusalem hoch geehrt. Fallscheer, neulich ist eine alte Dame, 90-jährige in Stuttgart gestorben, die Susa Fallscheer, das war noch eine Enkelin von diesem ersten Fallscheer. Man hat weiter. Das ist der Anfang des syrischen Waisenhauses, eine große, hilfreiche Einrichtung, die im Grunde genommen auch auf die Ideen von Spittler zurückgeht. Das ist das Grab von Schneller in dem schönen Zionsfriedhof in Jerusalem. Das ist der königlich-württembergische Baurat Konrad Schick auf dem Zionsfriedhof. Überall in Hebräisch, Englisch, Deutsch die schönen Zionsweissagen. Ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes. Der Blick von Spittler, sieht er jetzt durchjagen alle paar Sekunden, ist die Stapfelgasse hinausgegangen, oft in die Enge, als er alt wurde. Sehr viele Geldzusagen, die bekommen hat, wurden nicht eingehalten, besonders oben bei Grishona. Aber er hat immer wieder Gott vertraut, Gott kann uns durch die Enge herausführen. Wenn Gott Bergwerke öffnet, dann müssen auch die Goldadern strömen. Er hat sich dran gehalten an den Vers von Hiller, ob ich schon noch Pilgrim bin, Jesus Christus herrscht als König. Wir wollen ihm ganz Großes zutrauen. Und auch noch das nächste Bild, er ist dann in hohem Alter gestorben. Hier ist nochmal eine von ihm gemalte Karte, den Nil entlang, der einzelnen Missionsstationen, Matthäus, Markus, Lukas, bis nach Äthiopien hin, und als alle Stationen besetzt waren mit Missionaren, ist eine furchtbare Tropenkrankheit ausgebrochen und alle sind weggestorben. Gott hat auch diesem Zeugen manches zerschlagen. Nochmal einen Blick auf das Einsbrüderhaus oben in St. Krishona. Und das ist die Todesanzeige 1867. Christian Friedrich Spittler am zweiten Adventssonntag in aller Frühe verstorben. Zum Schauen und der Herrlichkeit des Herrn eingegangen. Vorletztes Bild. Ja, auf dem Irrfriedhof, da haben wir da hinten die Tafel mit dem Namen Spittler. Daneben ist das Grab unseres schwäbischen Otto Riedmüller, des Pfarrers der Mädchenarbeit. Er hat ja uns das Zeichen geschenkt, das Kreuz auf der Weltkugel, das das Zeichen der evangelischen Jugend war und ist. Da kein besseres Symbol gibt es auch für das Leben von Spittler, das auf dieser Erdkugel, die gezeichnet ist von so vielen Kriegen, Eroberungsfeldzügen, das Kreuz Jesu errichtet wird. Und von diesem Otto Riedmüller, dessen Grab hier ist, gibt es ja dieses große Lied, Herr, wir stehen Hand in Hand. Lassen Sie uns noch singen, diesen letzten Vers. Herr, wir gehen Hand in Hand, Wanderer nach dem Vaterland, lass dein Antlitz mit uns gehen.
Herr, wir gehen Hand in Hand, Wanderer nach dem Vaterland, lass dein Antlitz mit uns gehen, bis wir ganz im Lichte stehen.
Vielen Dank fürs Zuhören, dass ich so lange ausgehalten habe.